Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Booster Podcasts. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, Sandro Pitalis und Thomas Janecke von Fountain. Sie haben es geschafft, mit ihrer innovativen Idee nicht nur auf dem Markt zu überzeugen, sondern auch Fördermittel bewilligt zu bekommen. Und das in einem Bereich, in dem man es vielleicht nicht erwartet hätte. Fountain tokenisiert nämlich wertvolle Vermögensgegenstände wie Stradivari-Geigen. Durch die Blockchain-Technologie machen sie die komplette Historie und alle wichtigen Daten zu diesen Objekten transparent und fälschungssicher. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, solche Vermögenswerte zu handeln und in sie zu investieren. Aber Sandro und Thomas haben noch viel mehr vor. Sie wollen die Tokenisierung auch für die Kreislaufwirtschaft nutzbar machen, zum Beispiel für Ersatzteile in der Industrie. Und dabei setzen sie auch weiterhin voll auf Fördermittel als Teil ihrer Finanzierungsstrategie. Wie sie die Anträge erfolgreich gemeistert haben, warum sie die Zusammenarbeit mit Fördermittelexperten empfehlen und welche Vision sie für die Zukunft haben, all das erfährst du gleich in der Folge. Es geht um Kunst, Werte, Mindset und die Frage, ob durch Tokenisierung irgendwann alles gehandelt werden kann. Sei gespannt auf Insights zu Web3, Regulierung und die Bedeutung von inkrementeller Innovation. Und lass dich überraschen, welches Geheimnis sich hinter dem Firmennamen Fountain verbirgt. Mein Name ist Christopher Niegischer und mit dabei ist wie immer mein Kollege Tobias Koch. Viel Spaß mit dieser wirklich inspirierenden Folge. Tobi, wir freuen uns auf die nächste Folge Innovation Booster Podcast.
Ja, ich freue mich auch, heute da zu sein. Wir haben heute schon zwei sehr besondere Gäste. Auch wieder jemand, der auch einen Förderantrag in einem Gebiet gewonnen hat, wo man vielleicht zum einen noch keinen vermuten würde. Ich bin mal gespannt, was da später noch so rauskommt.
Es wird auf jeden Fall ein spannendes und interessantes Gespräch. Ich begrüße euch, Sandro und Thomas, Sandro Pitalis und Thomas Janecke von Fountain. Und ich würde sagen, ich spiele euch direkt den Ball zu. Sandro, magst du kurz beginnen? Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du, damit wir dich und das Publikum dich kennenlernen können?
Sehr gerne. Christopher und Tobias, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, heute mit euch zu sprechen und Fountain und uns vorzustellen. Wir fangen jetzt mal mit letzterem an. Sandro Pitalis, CEO und Founder von Fountain. Ursprünglich Rechtsanwalt, ich habe gearbeitet für zwei britische Großkanzleien, Schwerpunkt Kapitalmarktrecht und Aufsichtsrecht. Dann ging es ins Investmentbanking, habe dort auf der Seite auch DAX-Unternehmen beraten hauptsächlich und mich zugleich mit alternativen Assets befasst, die seit langer Zeit alternativen Investmentformen in Form von Fonds und auch von alternativen Investments in Form von Assets, sprich alternative Vermögensgüter. Und all das hat uns dann irgendwann zu der Idee gebracht, die wir dann überführt haben in das Geschäftsmodell Fountain. Und Thomas, als zweiter Geschäftsführer, stellt sich gleich zwei selbst vor.
Ja, genau. Also vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Thomas Janecke, Co-Founder, CFO von Fountain. Ich komme ursprünglich auch aus dem Banking, BWL studiert, war dann Investment Analyst, dann Investment Banker im Debt Capital Markets, habe die großen europäischen Kapitalemittenten betreut. Auf der Debt Capital Market Seite, wie gesagt, und bin dann aus dem Banking ausgestiegen, aus unterschiedlichen Gründen, und habe die Idee Fountain, damals noch mit F, Fountain, verfolgt. Über anderthalb Jahre in etwa, sozusagen verdeckt im Dark Horse Mode, um sozusagen in den Startup-Bereich einzutauchen und in den Web3-Bereich einzutauchen, bis wir dann letztendlich im August 2022 gegründet haben und eben seitdem Co-Founder. Einer der beiden Geschäftsführer und für alles, was Finance angeht, Stakeholder Management und Co. zuständig.
Sehr, sehr cool. Jetzt habt ihr schon mehrmals das Wort Fountain in den Mund genommen und ihr habt Fountain gegründet. Was ist Fountain? Was macht ihr da?
Fountain ist ein Unternehmen, das im Grunde genommen nichts anderes macht, als bestehende Prozesse zu analysieren. Kapitalmärkte, Märkte jedweder Art, die im Grunde genommen 300 Jahre alt sind. Handelsgeschäfte, die bis auf die Medici zurückgehen, zu bündeln und zu analysieren und im Grunde genommen Probleme zu lösen. Connecting the Dots ist wohl etwas, was zu uns mit am besten passt. Und das Ganze haben wir zunächst erstmal in eine Matrix geformt, haben Lösungen gesucht für Probleme, die es tatsächlich gibt, nicht solche, die wir gefunden haben, weil wir ein Geschäftsmodell aufbauen wollten, und haben dabei die Blockchain-Technologie schon vor langer, langer Zeit entdeckt und die Blockchain-Technologie angewandt, weil sie bei uns tatsächlich richtig zur Anwendung gereicht. Das heißt, einen richtigen Use Case gebildet. Blockchain ist eine Technologie, die seit vielen, vielen Jahren in aller Munde ist. Vieles sieht nach Blockchain aus, mutet als solches an, ist es aber gar nicht. Und weil wir aus einem Bereich kommen, bei dem es eben multiple Herausforderungen gibt, die wir zu einer Lösung führen sollten, wir kommen später noch zur Technologie, inwiefern wir es dadurch geschafft haben, konnten wir im Grunde genommen das, woran wir seit langer Zeit gearbeitet haben, überführen. Und das ist vorhin zumindest abstrakt. Konkret werden wir bestimmt im Verlauf des Gesprächs gleich noch zukommen.
Ja, also dann lass uns diesen nächsten Schritt gern gehen, weil das wäre jetzt die Frage, die sich mir auch aufdrängt und wahrscheinlich auch vielen Zuhörern. Du hast beschrieben, bestehende Prozesse angucken, Probleme lösen. Was sind die ersten Probleme, die ihr euch da vorgenommen habt und wie löst ihr sie?
Wir befassen uns mit alternativen Investmentgegenständen. Für das Interview werden wir jetzt mal ein Beispiel rauswählen. Das ist im Grunde genommen so das Leuchtturmprojekt gewesen, die Tokenisierung eines historischen Streichinstrumentes. Und zwar ein solches aus den Händen Antonio Stradivaris, 17. Jahrhundert, mit einem Wert im zweistelligen Millionenbereich. Dieses Instrument hat im Grunde genommen eine Geschichte. Beginnend mit dem Holz, das abgetragen wurde, das dann in Händen eines Craftsmans gelang, der daraus ein Instrument baute, der damals revolutionär war. So revolutionär, dass heute, das noch immer noch die State of the Art ist in Bezug auf Tonalität, in Bezug auf Architektur, Farbe, Leidenschaft. Das sind multiple Interessen. Es geht zurück auf Handelsgeschäfte, wie ich gerade schon sagte. Und alles, was mit Handel zu tun hat, hat gewissermaßen auch eine sehr ökonomische Warte. Das heißt Marge und Renditen. Da hört das Ganze aber nicht auf, denn Musik und Kultur bedarf der Förderung. Wir sprechen von Philanthropie, wir sprechen von Kulturgut, von Werterhalt, Wertsteigerung tatsächlich auch. Und nicht nur Förderung desjenigen, der Eigentümer eines solchen Instrumentes ist, sondern Förderung derer, die sich mit einem solchen Asset befassen dürfen. Musiker, Konzerthäuser, Opernhäuser, Geigenbauer, unterschiedliche Personen. Und all das haben wir zusammengeführt und haben überlegt, was sind eigentlich klassische Probleme. Denn eine Beobachtung, die wir gemacht haben, da ist Thomas noch viel prädestiniert dazu, als ich dazu was zu sagen, ist immer dann, wenn Zentralbanken Einfluss auf das Zinsumfeld nehmen und das Zinsniveau runtergeht, dann begehrt der Markt nach Alternativen. Meistens dann sogar alternative Investmentsformen. Und auf einmal sind dann Sachen, die vielleicht gar nicht so sehr in den Augen von potenziellen Investoren sind, immerhin wichtig. Nämlich Streichinstrumente und sonstige Güter. Wenn es dann aber darum geht, dann ist im Grunde genommen immer stets eine Sache im Vordergrund, nämlich eine ökonomische Rendite. Und die Frage ist, ob das tatsächlich das ist. Und insofern haben wir all diese Gedanken zusammengeführt und kurzum eine Tokenisierung eines Streichinstrumentes durchgeführt. Und was wir damit gemacht haben, erklären wir auch gleich gerne.
Aber vielleicht bevor du da weitergehst, du hast jetzt schon zweimal das Wort Token in den Mund genommen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das vielleicht schon mal gehört hat, aber sicherlich auch mehrere Leute noch nicht. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Token ist?
Es gibt eine eher technische Erklärung dafür und eine eher sinnhafte Erklärung. Ich will zwar mit der sinnhaften Erklärung versuchen, eher mit der metaphorischen. Stellt euch den Token in erster Linie als eine Art Container vor, tatsächlich wie so ein Shipping-Container, nur dass der Informationen beinhaltet, in unserem Fall, oder auch zumindest in der Theorie bestimmte Rechte, wie zum Beispiel ein Eigentumsrecht beinhalten könnte. In unserem Fall fokussieren wir uns aber aus guten Gründen, die eher juristisch, aufsichtsrechtlich zu erläutern sind, da wäre dann Sanno der richtige Ansprechpartner für, darauf, in diesen Container Informationen zu füllen. Diese Informationen letztendlich so aufzubereiten und auf derartige Art und Weise zu speichern, dass sie in diesem Container liegen und sozusagen für immer in diesem Container unveränderlich sind. Dieser Token, also dieser Container, ist sozusagen von außen betrachtet ein Gegenstand. Es ist nicht unbedingt ein Digital Twin im Sinne der Definition, sondern es ist eher eine Art digitales Abbild, eine digitale Repräsentanz, eher so eine Art digitale Identifikation dieses realen Gegenstands.
Um das nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, also quasi eine Art Briefkasten, wo ich immer nur Sachen reinwerfen kann, den ich aber gar nicht aufmachen kann, wo aber vorne vielleicht so eine Art Glasscheibe dran ist, wo ich sehe, was ist denn schon drin. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen?
Das ist eine ganz interessante Metapher, würde ich sagen. Nur, dass dieser Briefkasten theoretisch jedenfalls auch hochgradig beweglich ist, also sehr fungibel ist. Aber es ist halt sozusagen ein eindeutiger Briefkasten. Ne? Du kannst ihn zwar an einen anderen Ort stellen, aber sozusagen bezeichnet er immer noch das Gleiche. Die Adresse würde sich also quasi nicht ändern, obwohl du ihn an einen anderen Ort verpackt hast. Das ist eigentlich ganz interessant. Okay. Das ist gleichzeitig also, sehr, sehr, sehr veränderlich und auf der anderen Seite überhaupt nicht veränderlich. Also er ist übertragen, aber immer noch der gleiche Briefkasten.
Also so wie wenn ich dir mein Mittagessen gebe. Wenn du das so isst, dann isst du mal Mittagessen.
Richtig.
Ja, genau. Okay, verstehe ich.
Wichtige Seite, und das ist ein wesentlicher Use Case der Blockchain-Technologie, die Informationen, die einmal in diesem Token sind oder die einmal über die Blockchain in den Token gespeichert worden sind, sind unveränderlich rückwirkend. Rückwirkend ist dabei allerdings das Stichwort. Wenn ich sie einmal so gespeichert habe, kann ich sie danach nicht mehr verändern. Das heißt natürlich nicht, wenn ich vorne fragwürdige Informationen reingebe und speichern würde, dann sind sie natürlich trotzdem noch fragwürdig. Aber ich kann sie rückwirkend nicht mehr verändern.
Okay, sehr gut. Also das heißt, wir haben diese Streichinstrumente, sowas wie eine Geige und ähnliches sind das dann, ne?
Geigen, Automobile Geigen. Unter Umständen.
Ja, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das habt ihr ja auch wirklich gemacht mit den Geigen, 22, glaube ich, an der Zahl war das, wenn ich die Homepage richtig in Erinnerung habe. Und die werden tokenisiert, das heißt, wir haben dann diesen Briefkasten und ja, wie geht's dann weiter?
Stellt euch einen Container vor. In dem Container werden Daten hinterlegt. Die Frage ist, welche Daten und warum wir das überhaupt machen. Im Grunde genommen können wir die Daten in zwei großen Hälften teilen. Auf der einen Seite die Provenienz, das heißt die vollumfängliche Geschichte. Zu jedem Streichinstrument gibt es unterschiedliche Dokumente, die für den Wert der Halt wesentlich sind. Das heißt Echtheitszertifikate, Zustandsreports, also Condition Reports, wissenschaftliche Methoden, um zu ermitteln, ob das, was versichert werden soll, auch tatsächlich das ist. Sprich, die Messung von Holzringen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ein Instrument aus dem 17. Jahrhundert ist und eine Holzringmessung ergäbe, dass das Holz aus dem 19. Jahrhundert ist, dann passt irgendetwas Wesentliches nicht zusammen. Darüber hinaus gibt es Analysen des Lackes, Analysen der kompletten Architektur. Instrumente, als ich mein erstes Instrument erwarb und es dann letztlich auch zur Reparatur brachte, geschah etwas, was ziemlich absurd war. Es wurde aufgeschnitten wie ein Schnittbrötchen und es knackte und rumorte an jeder Ecke und es flogen kleine Splitter heraus. Und diese kleinen Splitter wurden minutiös aufgesammelt und wieder hingelegt, weil letztlich beim Zusammenführen des Cellos es wieder ganz wesentlich war, dass die Splitter wieder an die Stelle finden, damit in nicht irgendeiner Form nicht der Resonanzkörper geändert wird. Worauf ich aber hinaus möchte ist, das Schnittbrötchen wurde also geöffnet und ich hatte die Decke des Cellos vor mir. Und auf einmal begann eine weitere Methode der analytischen Erfassung, sprich der Dichtemessung. Irgendwo immer so zwischen 4 mm bis 5 mm. Dann wurde im Grunde genommen mein Cello aufgeteilt in Planquadraten und ich wusste, in welchem Quadransegment das Cello welche Dichte hat. Wahnsinnig wichtige Informationen für die Start, für den Halt, für die Wertentwicklung und. Und all solche Sachen reflektieren faktisch die Provenienz auf der einen Seite. Unter anderem aber auch, wer hat das Instrument gespielt? In welchen Konzerthäusern wurde das Instrument gespielt? Wie war die Besitzer- oder die Eigentumskette? Um im Grunde genommen die komplette Legacy aufzubauen. Warum ist das wichtig? Stellt euch vor, ihr wollt etwas versichern. Der Versicherer sollte eigentlich einen Anspruch haben, so viel wie möglich zu verstehen, um Risiko adäquat zu versichern. Ist das bislang der Fall gewesen? Mitnichten. Zweite Seite, im Grunde genommen, ab dem Minting des Token, also unseres kleinen Datencontainers, werden Echtzeitdaten erfasst. Jedes einzelne Konzert wird erfasst. Wenn heute der Cellist in New York spielt und übermorgen in Tokio, wird das erfasst. Das heißt, es ist faktisch ein Tracking und Mapping des Assets, weil das Ganze sich bewegt und erfasst wird. Aber es ist auch ein Nachweis, dass das Instrument gespielt wird. Es ist ein Nachweis wiederum, ob beispielsweise ein Cello, ein Streichinstrument, bestimmte Jurisdiktionen erreicht, weil es durchaus in Versicherungsverträgen ein Limit gibt, dass bestimmte Assets nicht in bestimmte Jurisdiktionen überführt werden dürfen, weil dort eine Enteignung drohen könnte. Jede Reparatur, jede Wartung, jedes Update des Assets wird in diesen kleinen Datencontainer überführt. Und was wir relativ einfach am Anfang als Theorem verwendet haben, ist, du erwirbst ein Auto und du bekommst mindestens drei Dokumente. Checkheft, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein. Bei dem Erwerb von Kunst ist das aber nicht so. Warum eigentlich nicht? Trotz dessen, dass es gehandelt wird. Und es bei Auktionen von Sotheby's und Christie's Millionenwerte gibt, die auf einmal verauktioniert werden. Und ist das nicht höchstwahrscheinlich einer der Gründe, warum solche Märkte illiquide sind? Warum sie im Grunde genommen immer nur zu bestimmten Zeiten wieder in Munde jeder geraten, aber dann einfach faktisch wieder abflachen? Und worum geht es dabei überhaupt? Das heißt, diesen Datencontainer haben wir kreiert, sodass wir eigentlich, was wir bislang gemacht haben, ein kleines Köfferchen haben mit all den Daten, die zu dem Asset gehören. Und wir haben so viel Beweiswert reingebracht, weit über das hinaus, was ich gerade darstellte, dass wir noch einen weiteren Effekt haben, nämlich alle Informationen korrespondieren mit dem Asset. Das heißt, kann es noch Plagiate geben? Ja, schon, aber dieses kann nicht mehr plagiert werden. Hm. Es gibt Kunst aus Zeiten Deutschlands vor 6, 7 Dekaden. Da kam es zu Enteignungen. Es gibt ein sogenanntes Art Loss Register. Da wird Kunst gesammelt und Kunst, die beispielsweise aus Enteignungswellen in irgendeiner Form erfasst werden, können nicht mehr verkauft werden. Das heißt, sie sind auf dem Primärmarkt nicht mehr zugänglich. All das bündeln wir. Warum? Weil wir daran glauben, dass damit ein großer, großer Vorteil erreicht wird. Für wen? Für denjenigen, der so etwas sammelt. Weil Assets zu sammeln macht Spaß, die Dokumentation zu pflegen vielleicht weniger. Und diejenigen, die solche Instrumente sammeln, die haben zum Beispiel ein Interesse. Stellt euch vor, wir reden jetzt von einem Instrument im Wert von 10 Millionen und das gehört einer Person. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass das ein Teil, ein ganz kleiner Teil des Gesamtportfolios ist, der aber dennoch kuratiert werden muss. Irgendwann geht es vielleicht darum, die Erbschaftsnachfolge anzutreten oder vielleicht eine Schenkung anzutreten. Wie wird so etwas übereignet? Mit welchen Dateninformationen? Und all das haben wir gebündelt, weil wir ein bestimmtes Ziel verfolgen. Wir glauben daran, dass der Kapitalmarkt sich wesentlich ändern wird, komplett ändern wird. All das, was heute noch nicht gehandelt wird, könnte in der Zukunft auch gehandelt werden, aber nur dann, wenn das Asset verstanden ist und wird. Das heißt, bottomline, während viele Unternehmen, die das, was wir machen mit der Tokenisierung, letztlich darauf hinaussehen, zu sagen, kauf doch Teile des Ganzen. Und es ist nie das Eigentum, es sind immer im Grunde genommen Partizipationsrechte, also Gewinnbeteiligungsrechte. Das hat mit Eigentum nichts zu tun. Und in der Hoffnung, dass jemand das kaufen mag, drehen wir es einmal um und sagen Asset first. Und wenn Personen anfangen, das in der Breite zu verstehen, dann entsteht auch ein Markt. Und das ist das, was wir im Grunde genommen kurzfristig erreicht haben und so ein bisschen schon Fokus gesetzt auf das, was wir euch gerne noch mit euch teilen werden, nämlich die Vision dessen, was wir tun.
Hört sich echt krass an. Also ich verstehe jedes Mal, wenn ich mit euch rede, verstehe ich wieder ein Stückchen mehr darüber. Das ist wirklich spannend. Eine Frage hat sich bei mir jetzt aufgestellt. Wenn du sagst, dass am Schluss in einer sehr transparenten Welt gefühlt jeder Gegenstand irgendwann tokenisiert ist, damit er gehandelt werden kann. Ist das ein Zeitpunkt, wo wir uns wieder von einer, ich sag mal, Ökonomie, wo Geld als Tauschmittel gehandhabt wird, wegentwickeln oder denkst du, dass es weiterhin bleiben wird?
Thomas, zu der konkreten Frage gleich etwas sagen. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Die Frage ist, ob es wirklich darum geht, bei der Tokenisierung die Handelbarkeit zwangsläufig als Ziel zu achten. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel. Jemand ist Eigentümer eines Assets in Höhe von 10 Millionen oder mit einem Wert von 10 Millionen und das stellt einen Teil des Portfolios dar. Glaubt ihr, dass der illiquideste Teil, das ist meistens alternativ, dass es der ist, der verkauft werden soll? Ist das das Interesse einer wohlhabenden Person? Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Und zwar glaube ich es nicht nur, sondern wir wissen es, weil wir mit solchen Personen arbeiten und mit solchen Entitäten arbeiten. Das heißt, dabei geht es um was ganz anderes. Es geht dabei, die Kunst auch zu fördern. Das heißt, die Tokenisierung, wie es ja häufig behauptet wird, Tokenization of everything, code is law, mit Verlaub Bullshit in vielerlei Hinsicht. Natürlich kann alles tokenisiert werden. Die Frage, wofür? Code is law stimmt nicht, definitiv nicht. Da können wir juristisch uns gerne gleich noch zu unterhalten und aufsichtsrechtlich. Das ist, wozu wir kommen werden, weil wir das Thema der Fördermittel ja in zweierlei Hinsicht durchgebracht haben, technologisch, aber auch juristisch. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil sowohl das eine als auch das andere nicht zu erwarten war. Kurzum, das als Vorbereitung zu der Antwort von Thomas auf deine Frage, Tobias, die jetzt kommt.
Jawohl. Sollte alles tokenisiert werden, sondern du hast eben kurz angedeutet, wird das kommen? Ich glaube mit sehr hoher Sicherheit nein, sondern es wird immer darum gehen, ist es ökonomisch sinnvoll und ist es inhaltlich überhaupt sinnvoll? Das heißt, sollst du dein Fahrrad für 50 Euro, was du keine Ahnung nimmst, um zur nächsten Platte zu fahren, tokenisieren, was eine alte Rostlaube ist? Wahrscheinlich nicht, weil wofür? Es kostet dich vielleicht ein paar Gebühren und was machst du dann damit mit dem tokenisierten Fahrrad für 50 Euro? Gar nichts. Also das hat weder ökonomischen Sinn noch sozusagen inhaltlichen Sinn. Das ist das eine. Das andere, wie verändert sich Geld, wie verändern sich Märkte durch Tokenisierung? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, niemand kann diese Frage heute sicher beantworten. Es gibt aber natürlich educated guesses, die wir natürlich auch haben. Geld wird schon tokenisiert. Das sind diese ganzen CBDC-Geschichten.
CBDC?
Central Bank Money wird tokenisiert oder es wird daran gearbeitet, es zu tokenisieren. Beziehungsweise Central Bank Digital Currency, ne, CBDC. Es wird daran schon gearbeitet. Es gibt unterschiedliche Zentralbanken, die sagen, ja, wir tokenisieren Geld tatsächlich, auch im Sinne von, wie wir das tokenisieren. Und versuchen, Public Blockchains dafür zu nutzen. Und es gibt, wie die EZB das zum Beispiel macht, Ansätze, wo bei denen es eigentlich mal um Blockchain-basierte Ansätze, dezentralisierte Ansätze ging, sie letztendlich aber zumindest in den letzten Dingen, die ich darüber gelesen habe, es eigentlich zentralisierte Ansätze geworden sind, die auf üblichen Datenbankstrukturen beruhen und eigentlich mit Blockchain und Dezentralisierung gar nichts mehr zu tun haben. Das führt mich auch daran zu sagen, wie ändert Tokenisierung Wirtschaft, könnte zum Beispiel die Tauschwirtschaft eine größere Rolle spielen. Ich glaube, darauf wolltest du eben hinaus, weil man vielleicht Token leichter übertragen kann, weil man vielleicht einfacher tauschen kann. Die Sache ist, Tokenisierung und alles, was damit zusammenhängt, ist in erster Linie etwas, wie so oft in der Menschheitsgeschichte, was dazu führt, dass wir effizienter werden, dass wir schneller werden, dass vielleicht ein paar andere Dinge anders möglich sind, weil wir schneller übertragen können oder so. Hm. Dass ökonomische Realitäten sich ein bisschen ändern. Es geht aber nie darum, grundsätzlich in den Grundfesten der Wirtschaft irgendwas ändern und anzupassen. Weil egal, welche großen Veränderungen der Geschäftsmodelle man sich anschaut, die sind eigentlich immer eher effizienzbasiert. Amazon zum Beispiel hat den Buchhandel halt digitalisiert, aber es ist trotzdem Buchhandel. Hm. Ja, bevor die Cloud-Geschichten und so, bevor AWS und so, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber sie haben letztendlich nur etwas sehr viel effizienter gemacht und konnten dann auf einem ganz anderen Scale, letztendlich durch Logistik-Innovation und so weiter, bestimmte Dinge anpassen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt zum Beispiel eine Tauschwirtschaft hervorbringen würde, sondern was passieren kann perspektivisch. Und da gibt es aber eben noch einige notwendige Schritte, die dann zu gehen sind, vor allen Dingen auch juristisch zu gehen sind, in ganz unterschiedlichen Rechtsdisziplinen. Das wird dazu führen, dass wir bestimmte Dinge, die wir heute sehr erschwert übertragen können, in Zukunft viel einfacher werden übertragen können, in Zukunft ganz anders werden handeln können. Bis hin zu dem Punkt, dass es vielleicht wirklich einmal möglich sein wird, Eigentum zu fraktionalisieren. Das tatsächlich dazu führt, dass du zum Beispiel dein 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro, 5000 Euro Stück einer Stradivari kaufen könntest. Ich sage absichtlich könntest, weil dazu braucht es ja trotzdem jemanden, der das überhaupt will. Also der dann seine Stradivari mit dir teilen will, erstens. Hm. Und zweitens muss das ja alles dann wieder ökonomisch in irgendeiner Form sinnig sein. Ne? Inwiefern das dann zum Beispiel überhaupt Liquidität in die Märkte bringen würde, was ja viele behaupten, wage ich aus heutiger Perspektive zu bezweifeln. Warum? Weil Liquidität in den Märkten, wie wir sie heute kennen, in den großen Kapitalmärkten eigentlich eher durch die großen Market Maker ausgelöst wird und das sind institutionelle Investoren. Hm. Inwiefern institutionelle Investoren wiederum Interesse haben, in einer, ich nenne jetzt mal irgendeinen Betrag, 20 Millionen Euro Stradivari sich zu beteiligen in 5000 Euro Abschnitten, wage ich stark zu bezweifeln. Was also bedeuten würde, ein solches Business Model würde sich eher wieder richten an uns alle, die wir hier sitzen, also an eher Privatpersonen, vielleicht auch etwas vermögendere Privatpersonen, aber nichtsdestotrotz an Privatpersonen, die dann vielleicht ihren Abschnitt handeln wollen. Aber kommt dann ein wirklich liquider Markt zustande? Frage ich. Kommt denn vielleicht liquiderer Markt zustande, wenn man diese Technologien umsetzt? Insbesondere, wenn man sagt, Transparenz spielt eine viel größere Rolle in der Zukunft, als sie aktuell spielt. Das heißt, viel mehr Leute können sich dafür interessieren, weil sie einen anderen Zugang dazu entwickeln. Das glaube ich hingegen schon.
Spannend. Und wie stehen wir gerade als Europa im internationalen Vergleich in diesem Kontext da? Ich frage vor dem Hintergrund, weil ich aktuell auf der Suche bin nach Themen, die wir in Europa besser können als in anderen Bereichen, um eine gewisse Positivität in die Gesellschaft mit reinbringen zu können. Ist das was ich auf meine Liste setzen kann, wo wir sagen, okay, da haben wir in Europa vielleicht sogar einen Edge?
Jetzt marktseitig betrachtet oder eher rechtlich betrachtet?
Eher auf einer Sicht ist das was, wo ist diese Tokenisierungsgeschichte, die zu Effizienzen führen kann, ist das etwas, wo wir sagen können, okay, das könnte in ein paar Jahren oder vielleicht jetzt was sein, wo Europa wieder Vorreiter werden könnte? Beispielsweise mit Technologien, wie ihr die entwickelt?
Ich glaube, es geht an der Stelle relativ wenig darum, irgendwie zwischen Europa und dem Rest der Welt zu unterscheiden. Und vor allem auch gar nicht diesen ganz, ganz großen Griff zu wagen, ob das etwas ist, womit Deutschland sich oder Europa sich wieder positionieren könnte. Ich erkläre euch auch gleich, warum ich der Meinung bin. Wenn ich mir den Maturitätsgrad von Web 3 anschaue und darum wissen, dass es Web 1 und Web 2 gab, wir stehen noch relativ am Anfang. Vor 3-4 Jahren gab es ganz viele Businessmodelle, bei denen ich immer ein Wort gehört habe, das ich niemals selbst verwenden werde, weil ich daran in den seltensten Fällen glaube, und das ist Disruption. Alles ist immer disruptiv. Auf einmal ist alles ganz anders. Also kurzum, ich erfinde etwas, was mindestens die Kuriosenskraft komplett außer Kraft setzt, sonst ist mein Business nicht valide. Wisst ihr, wie viele sich davon durchgesetzt haben? Ich sehe kaum einen. Nicht in diesem Umfeld. Was ich sehe, ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen nach Real Blockchain Use Cases suchen. Habe ich bislang nicht so, gefunden, wenn ich ehrlich bin. Das ist keine Kritik. Die allesamt, die sich mit diesem Thema befassen, leisten hervorragende Arbeit. Nur, wenn ich mich treiben ließe davon, von was ist das Maximum dessen, was erreicht werden könnte, vergesse ich höchstwahrscheinlich eins. Kurzfristig ein Geschäftsmodell zu etablieren, mit dem ich auch Geld verdienen kann. Und die Zeiten, in denen man auf der, ganz kurz noch Christopher als Ergänzung, ich wollte dann bitte gleich die Zäsur, jemand steht an der Seitenlinie und überwirft dich ob einer großartigen Idee mit Geld, das ist ja mitnichten so. Und die Zeiten sind auch nicht gesund, sondern nach meinem Dafürhalten ist es, verstehe die Vergangenheit, antizipiere und bearbeite die Gegenwart, antizipiere die Zukunft und leite etwas her, womit du im Geschäftsmodell, dass das wirklich funktioniert. Auf dem Weg dorthin wird viel passieren. Ob Europa da der Vorreiter ist, I doubt it. Von der regulatorischen Seite haben wir etwas gesehen, das ist die MiCA, Market and Crypto Assets Regulation. Die wurde neulich bekannt gegeben und gilt auch. Das, was ich dort sehe, ist in Bezug auf Stablecoins etwas, was großartig ist, eine Corsage, die so eng ist für einen Markt, den es faktisch nicht gibt. Das ist, wie ich finde, sinnbildlich für die Entwicklung und ich befürchte, dass unabhängig von konkreten Ausgängen bestimmter Personen in den USA, dass die Kryptomärkte aus den USA eine ganz, ganz andere Fahrtkraft bekommen werden. Und mutmaßlich könnte sogar etwas kommen, wie wir sind in Europa wieder dabei, uns zu regulieren in einem Umfeld und in einem Maße, das dazu führt, dass gute Leute abziehen werden. Das ist vielmehr die Befürchtung, die ich habe. Entschuldige, Christopher, dass ich das noch ausgeführt habe.
Also da passt ja jetzt nur dazu, dass ich mir auch denke, ich emigriere, weil ich das neueste iPhone nicht mehr mit dem heißesten Scheiß kriege. Das ist ja auch so eine Auswirkung, die ganz vergleichbar ist, finde ich. Ich habe zwei Fragen. Eine Verständnisfrage, nämlich, das so schön beschrieben, was da an wertvollen Informationen zu einem Asset, zu den Geigen beispielsweise, welches Konzern so. Wer trägt diese Information in den Container ein und stellt sicher, dass die valide sind? Und dann gleich dran anschließend vielleicht auch, wie verdient ihr Geld heute und was plant ihr da für die Zukunft?
Ja, also zu dem Thema Datenerfassung ist es folgendes. Warum machen wir das und warum sammeln wir nicht Daten über bekannte Tools? Weil wir nicht zentral sammeln wollen und kein zentralisiertes System aufbauen wollen, sondern ein dezentrales System. Kurzum, wenn wir all diese Daten einfach zusammenbrechten und sagten, wir sorgen dafür und wir bringen sie auf die Blockchain, weiß ich nicht, ob der Beweiswert dadurch deutlich höher wäre, als er ohnehin schon ist. Wäre das ein real Blockchain Use Case? Ich glaube nicht. Ganz sicher sogar nicht. Was ist aber, wenn es verschiedene Owner gibt über Datenpunkte und diese Daten-Owner letztlich die Hoheit über den jeweiligen Datenpunkt haben und in irgendeiner Form veranlasst werden, diesen Datenpunkt loszusetzen, weil sie angefragt werden oder weil sie eine Anfrage stellen, mit dem sie jemand korrespondieren. Das heißt, wir haben ein dezentrales System aufgebaut. Was das konkret bedeutet, wie der Thomas, weil er dort an der Stelle viel, viel stärker wieder in die Technik einsteigen wird, als ich es möchte.
Ja, kurz gesagt, wir nennen das letztendlich Social Proof. Man könnte es auch Vier-Augen-System nennen oder auch Requested Approval-System. Also der Datenpunkt wird von jemandem losgeschickt, der ihn tatsächlich erzeugt hat. Also der sozusagen auch die Datenhoheit über diesen jeweiligen Datenpunkt hat. Warum? Weil er oder sie das Konzert selber gespielt hat zum Beispiel. Oder weil er oder sie das Instrument oder den Kunstgegenstand später oder sonst was, ist egal. Ja, das ist immer nur ein Beispiel jetzt am Instrument. Das Instrument gerade gewartet hat tatsächlich. Also es tatsächlich selbst in der Hand hält. Wer hat jetzt bessere Daten zu diesem Gegenstand als derjenige, der es in der Hand hält? Ich glaube niemand. Es gibt niemanden auf der Welt, der jetzt bessere Daten hat. Es gibt niemanden auf der Welt, der wirklich sagen kann, das, was ich hier vor mir habe, ist das, was es behauptet zu sein. Also es ist echt. Dieser Datenpunkt wird dann eingetragen. Es ist eine bestimmte Eingabemaske, wo bestimmte Informationen abgefragt werden. Und dieser Datenpunkt wird dann geschickt an jemanden, den wir in diesem Fall, im ersten Fall der Instrumentmanager nennen, der das Instrument von der anderen Seite sehr gut kennt, der den gesamten Prozess zum Beispiel betreut, hinsichtlich einer Verleihung des Instruments zu einem Musiker, der sozusagen eine Art Stakeholder-Manager des Instruments ist. Der es also auch sehr gut kennt. Und der guckt sich diesen Datenpunkt an und sagt, dieser Datenpunkt, so wie hier vorgelegt ist, ist für mich plausibel. Ist auch irgendwie alles sauber eingetragen. Die Daten sollen so auf die Blockchain geschrieben werden. Dann bestätigt er diesen Datenpunkt. Das heißt, wir haben immer mindestens ein Vier-Augen-Prinzip, eine Art Social Proof dessen, was da in die Blockchain eingetragen wird. Wir glauben, das ist ein deutlicher Fortschritt zu allem, was es bisher in diesen Märkten gibt. Bisher ist es maximal papierhaft von irgendeiner Person, die im Zweifelsfall vor allem ein möglicher Käufer oder ein möglicher Interessent an diesem Instrument, welcher Art auch immer, welches Interesse auch immer er daran hat, gar nicht kennt. Mhm. Der hat irgendein Dokument, was da vielleicht irgendwie vorgelegt wird. Woher soll der wissen, was das ist? Deswegen glauben wir, dass die Personen, die wirklich den Kontakt zu diesem Gegenstand haben in der realen Welt, dass die auch die Personen sein sollten, die die Daten erstens eintragen und zweitens durch die Daten auch auf der anderen Seite überprüft werden, bevor sie auf die Blockchain gebracht werden.
Und runtergebrochen auch die Provenienz und die Dokumente, ist es der Geigenbauer. Echtzeitdaten, ist es der Musiker, der natürlich selbst ein Konzert spielt. Und das heißt, die Daten werden dann letztlich dezentral gesammelt, aufgebaut und in diesen Token, also in den Container überführt, sodass wir dort letztlich das Extrakt der Daten haben, wie wir sie haben wollen. Und zwar nicht von uns in irgendeiner Form auf die Blockchain geschrieben, sondern abgefragt bei demjenigen, der die Hoheit über den Datenpunkt hat. Das heißt, der jeweilige Datenowner ist derjenige, der den Datenpunkt in gewissermaßen mittelbar oder unmittelbar in Bewegung bringt. Zu deiner zweiten Frage, wie wir Geld verdienen. Das Ganze wird als Software-as-a-Service-Vertrag an den Kunden gebracht. Das heißt, wir sprechen mit einem potenziellen Eigentümer oder mit einem Eigentümer potenziell, weil es einer sein könnte, der Eigentümer werden möchte, eines Instrumentes beispielsweise oder einer Person, die bereits eines hat. Wir fordern dann die Dokumente an, die vonnöten sind. Das ist ein komplett standardisierter Prozess auf unserer Seite. Der Kunde unterschreibt einen Vertrag, einen Software-as-a-Service-Vertrag, worin im Grunde genommen das Minting des Token besteht und die komplette Coverage, die vonnöten ist, um die Token-Ökonomie, die wir aufbauen wollen, am Leben zu halten. Und das ist die Art, wie wir Geld verdienen. Was wir mit dem Geld machen, war deine dritte Frage, Christopher. Es geht nicht um Streichinstrumente. Sonst fände man vielleicht etwas als Andeutung in unserem Namen, sondern es geht um Vermögensgegenstände. Es wird häufig gesprochen von Real-World Assets. Real-World Assets umfassen aber nicht nur physische Vermögenswerte, sondern eben auch Wertpapiere beispielsweise. Wir konzentrieren uns auf die Güter, entschuldigt. Und konkret, mit den Streichinstrumenten haben wir angefangen, weil es ein Teil des Kunstmarktes ist, ein sehr spannender Teil ist, mit dem wir uns außerordentlich gut auskennen und zu dem wir die Zugänge haben. Warum ist Letzteres insbesondere wichtig? Geht es um die Tokenisierung in der Masse, um vielleicht 50 Euro Anteile zu verkaufen? Nein, nicht bei uns. Möge es bei anderen darum gehen, dann viel Erfolg dabei. Bei uns geht es darum, die Assets von oben anzufassen. Das heißt, wir wollen einen Markt aufbauen, dauerhaft aufbauen, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Wie könnten wir das besser tun als Assets, die in ihrer Art im Grunde genommen frei von Zweifeln sind? Die Stradivari-Instrumente, die wir bislang tokenisiert haben und die, die noch folgen werden, sind unbestrittener Provenienz und gehören zu den besten Instrumenten dieser Welt. Und zwar nicht ausweislich dessen, was wir sagen, sondern ausweislich der Experten, die daran beteiligt sind und deren Daten wir eingeholt haben. Das heißt, der Markt wird von oben nach unten aufgebaut. Wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir das Geld einsetzen? Streichinstrumente ist der erste Teil. Natürlich werden wir versuchen, da so weit in die Tiefe zu kommen, wie es geht. Streichinstrumente von Stradivari soll es insgesamt 1.100 geben. Auf dem Markt erhältlich sind weniger. Es geht weiter in Kunst. Das wird noch dieses Jahr annonciert werden, dass wir uns in jedem Bereich weiterentwickeln werden, weil unsere D-App so ausgebaut wird, dass alle physischen Vermögenswerte, die wir als richtig erachten, die zu dieser Gesamtökonomie beitragen können, erfasst werden. Wir verhandeln konkret gerade zum Thema Classical Cars. Und auch dann wird danach die Reise weitergehen. Warum? Weil wir ein Ziel haben, dass sich nicht um die Tokenisierung von irgendwelchen Vermögenswerten dreht, sondern wieder zurück zu dem Juristischen. Es gibt etwas, was als europäisches Lieferkettengesetz bezeichnet wird. Das heißt, Großindustrien werden immer mehr erfragt, bestimmte Nachweise zu erbringen zu den Lebenszyklen von bestimmten Produkten. Das ist ein Thema, das sehr, sehr spannend ist. Dahinter steckt ein Theorem der Circular Economy, eigentlich schon 2 Dekaden alt. Interessant, dass Europa es jetzt endlich regulatorisch umgesetzt hat, aber etwas, was durchaus spannend ist und wohin sich die Zukunft bewegen wird. Dieser Markt ist ein kleinteiliger Markt, ein sehr spannender Markt, der gerade im Bereich Automotive, Aviation, Nautik, wie auch immer, eine wesentliche Rolle spielen wird. Und das ist die Entwicklung, die kommen wird. Davon sind wir ohne wirklich Zweifel davon überzeugt. Das, was wir machen, ist letztlich nichts anderes, nur für Vermögensgüter. Und warum machen wir was? Weil all diese Informationen zu irgendwas führen werden und höchstwahrscheinlich haben die irgendetwas mit dem Kapitalmarkt zu tun, woran wir halt sehr großes Interesse haben, nicht nur auf unserer Vergangenheit, sondern auch, ich glaube, aufgrund der zu erwartenden Zukunft. Das heißt, wenn Assets, Strukturen, wie auch immer, viel, viel stärker datenseitig erfasst werden, kann ich damit etwas kreieren, was werthaltiger wird, weil es verstanden werden kann. Vielleicht kann ich irgendwann mal einen Kunstform bauen, der nicht geschlossen ist, weil ein Malus eines jeden Kunstform bedeutet, er läuft 7 Jahre und was dann? Wie soll ich ihn liquidieren, wenn im Grunde genommen keine Liquidität im Markt ist? Was man dann gemacht hat in der Vergangenheit oder nie gemacht hat, weil es soweit nie kam, war einen zweiten Fonds zu setzen, der den ersten abgekauft hat. Das heißt, man rolliert immer weiter. Schaffe ich damit Wert? Wenn ich aber auf einmal durch Daten vielleicht einen Index kreieren kann und auf einmal anfangen kann, mir über offene Fondsmodelle Gedanken zu machen, dann könnte ich wirklich über alternative Investmentfonds mir wirklich mal Gedanken machen. Und zwar, weil ich das Underlying, das Assets endlich begriffen und liquider gestaltet habe. Was Spareparts anbelangt, also Ersatzteile, Lieferkettengesetz, komplette Finanzierungszyklen von großen Unternehmen könnten darauf ausgerichtet sein. Und wir führen mit größeren Unternehmen solche Gespräche. Wir arbeiten mit unserer Technologie erstmal im Bereich Alternative Assets, werden dort den Nachweis erbringen, dass wir im Grunde genommen dann nicht mehr von Streichinstrumenten und Kunst sprechen, sondern vielleicht von der Tokenisierung von Real-World Assets. Und das ist das, womit wir kurzfristig A, unser Geld verdienen und was wir B, mit dem Geld, das wir verdienen, aktuell auch im Grunde genommen unsere weiteren Footprints hinterlassen, Ausbau dessen, was wir haben, Erweiterung der Netzwerke und vielmehr noch den Nachweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind in multiplen Assetklassen.
Okay, grandios. Also zu Circular Economy habe ich echt viel geschrieben, also viel Fördermittelanträge auch geschrieben. Vielleicht eine schöne Überleitung auch. Auch wenn es darum jetzt ja bei dem, was bisher gelaufen ist, glaube ich, gar nicht so. Lass mich einfach die Frage so vielleicht auch formulieren. wir sprechen ja miteinander auch, weil wir zusammengearbeitet haben, um Fördermittel für euch zu organisieren. Wie kamt ihr dazu? Wie hat sich das ergeben?
Das haben wir im Übrigen sehr erfolgreich gemacht. Vielen Dank dafür. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir dann heute auch gemeinsam hier sinnvollerweise miteinander sprechen. Wir kamen dazu über einen ganz einfachen Ansatz. Thomas und ich haben damals zu Zeiten der Covid-Pandemie unseren Joe Fix häufig spazierend durchgeführt und haben überlegt und sinniert, in welche Richtung wir rounden. Damals, wie Thomas sagte, mit F, dann mit V. Und für den Sprung von F und V haben wir eine Marketingagentur beauftragt, unfassbar viel Geld ausgegeben. Dann kamen wir zu seinem brillanten Namen. Also ernst gemeint, wir haben...
Das V war fünfstellig sozusagen.
Mindestens. Und dann, dafür sind die Fördermittel auch draufgegangen, genau. Also Scherz. Wir waren unterwegs und haben uns eben Gedanken gemacht, in welche Richtung wir uns bewegen können und was vonnöten ist und welchen realistischen Rahmen wir darstellen wollen. Im Hinblick auch auf die Finanzierung eines Unternehmens. Thomas ist für die Exekution der Finanzen zuständig in jedweder Hinsicht und gemeinsam denken wir aber in eine Richtung. Wir waren auf der Suche nach strategischen Partnern. Einer von denen ist dann auch unser Gesellschafter und strategischer Partner geworden. Und losgelöst davon wusste ich aber natürlich von der juristischen Seite, es gibt Fördermittel ohne Ende. Die Frage ist, wie wird man für sie eligible und wie schafft man es in einem sehr bürokratischen Prozess, im Grunde genommen erstmal A, den richtigen Fördertopf zu finden und B, das eigene Konstrukt, das man jeden Tag im Grunde genommen vor Augen hat und das man umzusetzen versucht, so verständlich zu machen, dass es derjenige, der darüber befindet, ob ein Fördermittelantrag auch durchgeht oder nicht, es auch versteht. Das heißt, wir hatten es von Beginn an als alternative Finanzierung von Bounden gesehen, weil wir wussten, wir sind sehr, sehr innovativ. Wir machen also faktisch R&D in vielerlei Hinsicht. Und dann haben wir Thomas Lichungen beschlossen einfach, lass mal suchen. Wen gibt es denn da? Oder was für Töpfe gibt es? Und der erste Topf, den wir fanden, war relativ klar, auch selbsterklärend. Und dann haben wir uns gefragt, wie kommt man denn an die ganze Geschichte? Und dann war es eine reine Abwägung zwischen, wir allokieren unsere eigene Zeit oder beauftragen jemanden, der sich damit tagtäglich befasst, haben eruiert, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eines solchen Antrages und haben dann abgewogen zwischen den entstehenden Kosten und dem potenziellen Upside und dann sind wir bei euch gelandet. Werbung genug für euch?
Also, man könnte meinen, wir bezahlen für die Folge. Nee, danke für die. Ich fand vor allem diese Argumentationskette geil am Spaziergang. Ne? Damit fängt es an. Man muss sich mehr bewegen. Dann kommt man auch geistig in Bewegung und kommt auf so eine logische Kette, die du genial geschildert hast. Ich glaube, du hattest vorher schon ja in Richtung Thomas den Ball gespielt, dann zu beschreiben, wie die Abwicklung lief. Wollen wir vielleicht da gleich direkt weitermachen, Thomas? Wie ging es dann weiter sozusagen?
Genau. Wir haben uns dann ja entschieden, mit euch dann letztendlich zusammenzuarbeiten und haben das doch mal sozusagen auch gechallenged, inwiefern das so richtig war, wie wir uns das zu dem Zeitpunkt schon überlegt hatten. Also, dass die Forschungszulage jetzt für uns eine Rolle spielt, hatten wir vorher schon relativ sicher geklärt. Das haben wir dann eben mit euch überprüft und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass eben diese Forschungszulage der Topf ist, der für uns relevant ist in unserem konkreten Zusammenhang und mit den Benchmarks, die wir sonst haben. Und dann geht eben der Prozess los und der Prozess ist insofern sehr gut mit euch gelaufen, weil erstens natürlich sowieso erfolgreich war und weil ich tatsächlich den Eindruck hatte, dass ihr euch auch sehr damit auseinandergesetzt habt im Inhaltlichen. Warum? Weil unser Case gerade inhaltlich natürlich wirklich nicht so super simpel zu erklären ist. Und wir müssen uns ja alle vorstellen, das ist hier noch viel besser als wir, aber wir haben es ja dann zumindest in diesem Prozess das Abend bekommen. Auf der anderen Seite sitzt halt jemand, der, das kann ich auch verstehen, der macht seinen Job so, der hat wahrscheinlich da mehr oder weniger eine Checkliste vor sich und diese Checkliste muss halt gecheckt werden. Das heißt, da braucht man gewisse Erfahrung, wie Dinge formuliert werden müssen, dass auf der anderen Seite das ankommt, was ankommen muss. Und das muss man eben so entsprechend erläutern in den Antragsformularen, insbesondere in den Freitextteilen. Und wenn man jetzt weiß, dass die Freitextteile sehr, sehr beschränkt sind, was die Zeichenanzahl angeht, dann bedeutet das nichts anderes, als man muss eine bestimmte Sprache sprechen in diesen Anträgen. Wenn man diese bestimmte Sprache nicht kennen kann, wenn man sich damit nie beschäftigt hat, ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit, nach meiner Einschätzung jetzt, nachdem wir die zwei Prozesse durchgebracht haben, übrigens auch beide erfolgreich durchgebracht haben, der Bescheid jetzt für die Forschungslage 23 kam gerade, vor 2 Wochen.
Cool.
Dann glaube ich, sollte man mit euch zusammenarbeiten in diesen Themen, weil ich relativ sicher der Meinung bin, das hätten wir es alleine gemacht. Nur abgesehen davon, dass der Zeitaufwand enorm gewesen wäre, zusätzlicher Zeitaufwand auf unserer Seite, dann ist es zweifelhaft, inwiefern man das in Eigenregie, in vollständiger Eigenregie erfolgreich zu Ende bringen kann. Warum? Weil ich eben glaube, dass man die Sprache derjenigen, die auf der anderen Seite das entscheiden, nicht spricht, erst recht dann nicht, wenn man ein komplexeres IT-basiertes Geschäftsmodell beziehungsweise ein komplizierteres IT-basiertes Forschungsprojekt im Grunde anschiebt, wie wir das gemacht haben.
Sehr, sehr cool. Eine ganz Besonderheit bei euch, wir betreuen ja ansonsten ganz, ganz viele so technologische Projekte. Mit euch gemeinsam haben wir ein rechtswissenschaftliches Projekt beantragt und dann später auch bewilligt bekommen. Ganz grob ging es um die Tatsache, dass das Sachenrecht, glaube ich, in Europa an vielen Stellen ganz unterschiedlich geregelt war und dass das gewissermaßen zusammengeführt, harmonisiert werden sollte. Und dafür, ich glaube, ging es darum, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Willst du, Sandro, Thomas, einfach von euch beiden noch mal ein bisschen mehr erklären, um was ging es da und was ist seitdem mit diesem Maßnahmenkatalog vielleicht sogar passiert? Hat er irgendwo gewirkt? Hatte der einen Impact inzwischen, den ihr erstellt habt?
Es ist im Grunde genommen so, dass wieder zum Thema Tokenisierung, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, gemeinhin behauptet wird, häufig behauptet wird, Code is Law. Bedeutet also, ich erwerbe einen Token, erwerbe damit auch das Eigentum oder habe das Eigentum an dem Asset? Nein. Wenn wir jetzt uns beispielsweise darauf einigen, Tobias, du erwirbst mein Mobiltelefon, kannst du das in Deutschland nach deutschem Sachenrecht machen. Wenn du aber die Landesgrenze passierst und dort Christopher triffst und ihm das Telefon, das du hier mir erworben hast, verkauft ist, dann griffe dort ein anderes Sachenrecht. Was wäre, wenn du hier mein Telefon mir gestohlen hättest und es Christopher, der gerade hypothetisch in Italien ist, zur Veräußerung anbötest und erst erwürbe? Dann könnte er nach italienischem Sachenrecht letztlich Eigentümer werden, also gutgläubig erworben haben, obwohl ich niemals dem Erwerb in irgendeiner Form zugestimmt habe. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem tokenbasierten Modell. Unterstellt, man versuchte, das Eigentum über einen Token wirklich darzustellen. Bedeutete das doch, wenn jemand jenseits der deutschen Grenze das Eigentum erwerben wollte, müsste was mit dem Asset, also mit dem Streichinstrument passieren? Es müsste die ganze Zeit eigentlich in Deutschland sein, weil das der sogenannte Belegenheitsort ist, damit das deutsche Recht in irgendeiner Form noch einen Sinn macht. Die Ebene darüber ist das internationale Privatrecht. Das internationale Privatrecht reflektiert das Sachenrecht auf einer anderen Ebene. Die Frage ist eben nur, wenn der Token wandern soll, dieses Taler-Taler-Token, du sollst wandern von der einen Hand in den anderen. was ist, wenn das Asset aber die ganze Zeit sich vielleicht diametral dazu bewegt oder in Deutschland ist? Wie bekomme ich das gebridged? Und die Idee war, gibt es im Grunde genommen in bestimmten Jurisdiktionen erstmal auf der sachenrechtlichen Ebene so viel Ähnlichkeit, dass sich die Theorie aufbauen ließe, wenn die doch gegeben sind, dann matchen sie doch und dann entwickelten wir im Grunde genommen eine Theorie, die dazu führte, dass wir dieses sachenrechtliche Problem und das Token-Problem in irgendeiner Form mergen können, sodass die Eigentumsübergabe des Tokens auch zu der Eigentumsübergabe des Assets führt. Da gibt es partielle Ansätze für. Mit diesem Maßnahmenkatalog, wir haben daran geprüft, wir arbeiten daran weiter, wir drehen uns gerade in Richtung einer sogenannten Lagertheorie, die wirklich ganz, ganz, ganz spannend ist. Das wird jetzt sehr, sehr juristisch. Kurzum, dieses Problem des Belegenheitsortes versuchen wir anders zu lösen. Und ich nenne euch eine kleine Analogie. Kunstexponate, die beispielsweise in einem Land noch nicht eingeführt werden, um einen bestimmten steuerlichen Effekt nicht zu triggern, sind in einem Freizolllager. Und in diesem Freizolllager sind sie im Grunde genommen rechtsfrei, aber dennoch faktisch und physisch allokiert. Gibt es vielleicht auf der juristischen Ebene etwas, was sich dementsprechend bauen ließe? Ja, davon bin ich überzeugt. Wird das der Markt akzeptieren? Viel Education, viel Zeit ist vonnöten. Tobias, um deine Frage zu beantworten, wo stehen wir damit und welchen Impact hatte es? Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ein juristisches, so dickes Brett, weil es dabei nicht um deutsches Recht, um einige wenige Jurisdiktionen in Europa geht, sondern um europäisches Recht und darüber hinaus, wenn man davon redet, dass irgendwann der Token global gehandelt werden soll. Deswegen, was ich vorhin schon meinte, irgendwie Code is Law, dem ist nicht so. Es sind viele, viele Sachen, die noch nicht so sind. Aber es war ein wichtiger und wesentlicher Beitrag eben in diese Richtung zur Forschung. Wir tun es weiterhin.
Ja, sehr cool. Das war auch das erste Mal, dass ich in dem Kontext das Wort Reverse Engineering gehört hatte. Das war sonst immer nur in anderen Ecken.
Ja. Ihr habt, also genial, es macht richtig Lust, den Antrag jetzt nochmal in der Tiefe auch kennenzulernen und das Thema. Aber eine Frage, die Tobi vorher so ansatzweise formuliert hat, die, glaube ich, hier ganz gut reinpasst. Dieses Feld Web 3, und wir hatten ja vorher auch gestreift, 2020, 21 war Geld billig und es wird auf alle möglichen Themen geschoben, auch auf sehr viele Web3-Unternehmen, die dann so Ansätze wie Cody's Law und ähnliches untersucht haben, und vielen davon ist es wirtschaftlich dann jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so besonders gut ergangen. Also sprich, das ist Teil der Insolvenzquote, die wir heute sehen, bedauerlicherweise. Bei euch läuft es ja in eine sehr positive Richtung, und du hattest angedeutet anfangs, Sandro, dass du da einen Zusammenhang siehst, auch der zwischen Web3 und Fördermitteln besteht. Ich bin super gespannt von dir zu hören, wo du den siehst, wie der aussieht.
Das Potenzial dessen, was Web3 sein soll oder sein kann, ist einfach immens. Und wobei ich momentan den Zusammenhang sehe, ist, wenn es auf die Fördermittel runtergebrochen geht. Also erstens, es hat bei uns gut funktioniert. Und das, was wir gerade mit euch hier gemeinsam darstellen wollen, ist einfach auch ein Use Case, ein erfolgreicher Use Case eines Unternehmens, das nach meinem Dafürhalten ziemlich komplex arbeitet, alles aber runtergebrochen eben zum Förderantrag führte. Was ich glaube, was Förderanträge wirklich bewirken können, ist, Teile, die wirklich exekutionsfähig sind, zum Gegenstand eines Antrages zu nehmen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob Web3 oder aus welchem Bereich auch immer, sondern wie führe ich etwas fort oder wie kann ich etwas anstoßen, was tatsächlich marktfähig sein kann. Ich glaube, bei den Förderanträgen, wie wir sie verstehen, natürlich ist es Innovation, natürlich ist es Zukunft und Antizipation. Losgelöst davon aber diese Fantasterei, dass sich alles ändern wird, dass alles ganz groß wird. Ich glaube, das ist nicht das, worum es bei den Fördermitteln geht, sondern es ist gewissermaßen auch das Verstehen des aktuellen Rahmens in Kombination mit dem, was potenziell gewollt ist, und daraufhin einen Business Case zu bauen, flankiert von Personen, die sich mit dem Thema Fördermittel auseinanderzusetzen, um da diesen Matching Point irgendwie zu finden. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Kurzum, viele, viele Unternehmungen sind sehr, sehr experimentell und irren sich, glaube ich, in grundsätzlichen Annahmen. Das heißt, Tokenisierung eingesetzt in anderen Bereichen, ja, aber sie führen, glaube ich, zu nicht dem Zweck, zu dem er führen sollte und könnte. Worauf ich konkret hinaus möchte, um die Frage zu beantworten: Aussicht auf Entwicklung und Innovation, ja, aber gleichzeitig den Nachweis, dass der Pfad, den man zu gehen beabsichtigt, auch einer ist, den es sich zu gehen lohnt. Ich glaube, da besteht die große Kunst dran, das zu kombinieren. Und da sehe ich bei Web3 und Fördermittel durchaus Möglichkeiten, weil es europäische Fördertöpfe gibt, vielleicht sogar nationale Fördertöpfe gibt, bei denen es ja auch wirklich darum geht, den Wirtschaftsstandort Deutschland, den Wirtschaftsstandort Europa in irgendeiner Form so zu fördern, dass er im globalen Wettbewerb reduzieren kann. Und das ist nach meinem Dafürhalten dieser Linking Point zwischen Web3 und Fördermitteln.
Und was du gesagt hast, übersetzt sich für mich auch stark in, na, wir hatten vorher dieses Wort Disruption, das gerne sehr epidemisch verwendet wird, ohne dass es große Relevanz hat oder auch wirklich zutreffend oder sinnvoll verwendet wird, in inkrementellen Schritten vorzugehen und Innovationen zu belegen, was mit den Technologien, die aus der Web3-Welt an die Hand gegeben werden, möglich ist, ist wahrscheinlich der viel erfolgversprechendere Weg, als nach einer Disruption zu streben, die dann nie eintrifft, ne?
Maßgeblich, denn was Thomas und ich in den letzten Jahren immer vorweggestellt haben, ist, eine jede Idee, die wir verfolgen, gilt es vollumfänglich zu prüfen. Und wenn es um die vollumfängliche Prüfung geht, dann sollte ich nicht aufhören dabei, was vielleicht Investoren in Equity denken könnten. Denn die werden die Reise mitmachen, wenn das Pitch Deck, wenn das Team, wenn die Idee stark genug ist. Aber irgendwann auch nicht mehr, nämlich dann, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, die Lösung, an die wir glauben, von der wir zutiefst überzeugt sind, muss auch Kunden finden, die bereit sind, sie zu implementieren und auch dafür Geld zu zahlen. Und das heißt, das ist so dieser Double-Check, den wir gemacht haben und der für uns ganz, ganz wesentlich war, woran wir alles gemessen haben, weil wir davon überzeugt sind, bestimmte Entwicklungen klar schon zu sehen, bei einigen uns vorstellen können, wie es passieren kann. Aber die Frage ist immer, wann entwickeln sich Märkte wie? Wer sind die wesentlichen Treiber von Märkten? Wer kann etwas anstoßen? Womit kann ich einen Markt im Grunde genommen so viel Aufmerksamkeit geben, dass daraus vielleicht irgendwann ein Massenmarkt wird? Und wir haben den Prozess umgedreht, was ich vorhin schon meinte, Asset nach vorne gedreht und in diesem Zusammenhang halt all das aufgebaut, was wir dann halt auch an den Fördermitteln haben überführen lassen.
Großartig. Ich würde vielleicht aus Finanzierungssicht noch ein, zwei Sätze ergänzen dazu. Web3-Unternehmen, zumindest in der klassischen Philosophie finanzieren sich ja letztendlich aus ihrem Ökosystem heraus, nämlich dann, wenn sie einen Token haben. Das ist ja letztendlich nur eine andere Form des Crowdfinancing. Letztendlich so eine Mischung aus, tja, was sind denn diese Token eigentlich? Ne? Ich denke, diese Token bei bestimmten Projekten sind eigentlich eher so eine Art ja, Startup-Equity, auch wenn es offiziell nicht Startup-Equity ist, aber eigentlich fällt es sich genauso. Und du machst dich da in diesen Projekten sehr, sehr abhängig von deiner Umgebung, von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Du brauchst sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden, diese Community zu pflegen. Warum? Weil du finanziell von dem letztendlich abhängig bist und von der Entwicklung oder von der Preisentwicklung eines Tokens. Das heißt, du kümmerst dich nicht mehr unbedingt um das eigentliche Geschäftsmodell, sondern du kümmerst dich viel mehr darum, sozusagen im Sinne eines Share oder Values, dich darum zu kümmern, dass dein Share oder halt dein Token wertvoller wird. Warum? Weil du davon abhängig bist, dass er wertvoller wird, weil du es sonst gar nicht mehr finanzieren kannst. Und da denke ich, ist es schon sinnvoll, sich auch um sinnige Alternativen zu kümmern. Und eine sinnige Alternative dazu und ein Baustein einer soliden Finanzierungsstrategie auch von kleinen und jungen Startups, auch im Web3-Bereich, kann eben Förderung sein, in welcher Form jetzt auch immer.
Und vielleicht dann noch eine kleine Ergänzung zu mit der positiven Bescheinigung dessen, was wir angestrebt haben, hatten wir den Nachweis im Grunde genommen, die Innovationskraft in irgendeiner Form auch darstellen zu können. Kurzum, es gibt dann ein bestimmtes Ministerium, von dem es dann eine Art Plakette gibt. Und diese Plakette, ganz salopp formuliert, die wir in zweifacher Hinsicht haben, von einem Bundesministerium, hilft durchaus so im Gespräch mit anderen Personen so nachzuweisen, passt auf, ausweislich folgendes Weges sind wir auch innovativ und tatsächlich auch gefördert. Mag im Ganzen ein Baustein sein, der vielleicht nicht der größte ist, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wertiger Baustein ist. Und auch dann wiederum Perspektiven, die wir ohnehin vor Augen führen. Was machen wir mit all dem Wissen? Was machen wir mit den Daten? Was können wir daraus noch gereichen lassen im Hinblick auch auf Zusammenarbeiten mit universitären Einrichtungen? Da sind spannende Möglichkeiten. Also deswegen, einen solchen Weg zu gehen, hat für uns von Beginn an wahnsinnig viel Sinn gemacht und wir fühlen uns bestätigt, gegangen zu sein, weil da wirklich tatsächlich, was so die Kredibilität anbelangt, einfach nochmal so eine kleine Extra-Note sitzt.
Ich habe es auch mit sehr viel Freude ihr habt so eine Timeline auf der Homepage bei About Us, glaube ich, wo die Bescheinigung auch Erwähnung findet. Finde ich großartig, das so zu nutzen. Manche bringen auch Pressemeldungen raus. Jetzt ist natürlich auch die Frage, weil wir auch Circular Economy gestreift haben, also Kreislaufwirtschaft. Habt ihr Pläne in diesem Thema Fördermittel für Innovation, weitere Schritte zu setzen? Was schwebt euch da vielleicht vor?
Das Thema EU-Lieferkettengesetz, Kreislaufwirtschaft, Spare Parts, also Ersatzteile im Bereich Aviation, Nautik, das ist etwas, was uns unfassbar interessiert, woran wir tagtäglich arbeiten. Wir haben mutmaßlich mit Absicht in einem alternativen Bereich angefangen, in dem die Regulierung nicht eine solche ist, die von Anfang an etwas erfordert, was kaum einer einhalten kann. Ich glaube, unsere Entwicklung wird zwangsläufig Richtung Industrie führen können. Und mit dem, was wir machen, werden wir mit Sicherheit auch mit größeren Konzernen zusammensprechen und dann vielleicht auch irgendwann in irgendeiner anderen Form wirken können. Und ja, wir werden in die Richtung weiter planen, und zwar auch was Innovation anbelangt und auch was potenzielle weitere Fördermittel anbelangt.
Sehr gut. Also das ist immer auch die Hoffnung, die wir damit verbinden, dass, wenn man die ersten Schritte dann erfolgreich umgesetzt hat, dass das die Basis schafft, zu sagen, hey, das ist ja auch wirklich eine Chance auf einen mittel- bis langfristig nutzbaren Finanzierungsbeitrag für Innovation. Ne?
Klar, und das ist ja das, was Thomas vorhin auch absolut richtig zum Ausdruck gebracht hat. Ich habe es ja damals auch gesehen, wenn ich das vielleicht kurz noch erwähnen kann, warum du recht hast mit dieser Annahme. Am Anfang hast du ein eigenes Paper, nennen wir es Businessplan oder sonstige Broschüren, die du erstellst, und mit einem Umfang von je nach Empfänger 200 bis 200 Seiten. Das ist ernst gemeint, das ist genau das, was wir haben. Und dann sprichst du mit einem Unterstützer und der sagt, hier hast du einen Kasten, hinter dem Kasten stehen 600 Zeichen, bitte erkläre dein Geschäftsmodell. Und er führe dein Geschäftsmodell weiter aus. Das ist zunächst absurd, das, was Thomas Münchel meinte, dieses Buzzword-Dropping, wer ist der Empfänger, was muss man tun? Einmal verstanden, käme ich immer noch zu dem Punkt zu sagen, ich möchte es nicht alleine machen. Mhm. Aber das verstanden zu haben, es nicht alleine machen zu müssen und den Weg trotzdem gestalten zu wollen, ist absolut sinnvoll, weil es wirklich, genommen, du gesagt hast, Christopher, ein Teil der Finanzierungsstrategie sein kann.
Ja, großartig.
Absolut.
Prima.
Die Zeit schreitet so ein wenig voran. Ich glaube, wir sollten in die Richtung
abschließende Fragerunde.
Genau, abschließende Fragerunde kommen. Perfekt. Legen wir direkt mal los. Was war so der prägendste Moment in eurer Historie, in eurer Karriere?
Hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber als tatsächlich Sandro bei Nautilus angefangen hat und ich war damals Trainee im Research und das erste Mal seine Vision davon vorgestellt hat, was er damals in der Bank ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier gerade machen, vorgestellt hat. Ich glaube, das hat in meiner beruflichen Karriere am meisten verändert.
Spannend.
Am meisten verändert vielleicht nicht, aber der Zeitpunkt, an dem ich mich so gerne zurückerinnere, ist, als wir im Februar diesen Jahres unser Real World Asset Summit auf die Beine gestellt haben, gerufen haben und die Leute kamen. Wir Panels geführt haben, wir unser Produkt vorgestellt haben und Thomas und ich da standen und das Cello, das unser Leuchtturmprojekt war, auf der Bühne hatten. Und in dem Moment einfach wussten so, alles hat angefangen vor vielen Jahren. Sehr und wir cool. Das ist der erste Punkt, den wir gesetzt haben. Der erste, nicht der letzte.
Sehr stark.
Die zweite Frage und gerne wieder an dich, Thomas, als Ersten. Welchen Tipp gibst du anderen Unternehmen bei dem Thema Unternehmensfinanzierung? Ein bisschen ist es schon mitgeschwungen, aber was wäre da dein Tipp, den du geben möchtest?
Seid opportunistisch und wählt alle Optionen, die ihr könnt, aber konzentriert euch dabei trotzdem auf euer Geschäftsmodell.
Und bei dir, Sandro?
Relativ einfach. Habt ein gutes Team und unterschätzt den Punkt der Finanzen nicht und versucht, ein CFO zu haben, der mindestens so gut ist wie Thomas.
Nicht, dass er jetzt hier Jobangebote kriegt. Aber ich glaube, ihr habt euch gefunden, das passt schon. Cool. Tobi.
Nächste Frage. Welches Buch hat euch zuletzt beeindruckt, das ihr gelesen habt oder gehört habt? Thomas.
Darf ich das erweitern auf eine Dokumentation? Die beschäftigt mich seit Wochen sehr viel stärker. Es gibt eine Netflix-Dokumentation von einem Triathleten, wie er Triathlon um die Welt macht. Das ist, jetzt habe ich den Namen, glaube ich, Diekmann mit Nachnamen oder Deichmann, eins von beiden. Ihr werdet es finden. Triathlon um die Welt, ich sag mal zum Beispiel vom Fahrrad, mit dem Fahrrad von Kroatien nach Vladivostok durch den russischen Winter. Ein Marathon, jeden Tag ein Marathon von Nordwesten, von Mexiko bis Cancun. Dort anderthalb Stunden. Das Mindset, was du dann hergeht, ich meine jetzt gar nicht so sehr die sportliche Leistung, ist natürlich auch besonders, aber viel verrückter fand ich das Mindset, was dieser Mann da hat. Jeden Tag wieder aufzustehen und gar nicht sehr sich zu quälen. Natürlich ist das auch Qual, aber der hat gesagt, er steht jeden Tag auf und freut sich auf das Abenteuer des nächsten Tages. Also er freut sich darauf, den, keine Ahnung, 40. Marathon am Stück zu laufen. Der hat da Lust zu. Und das ist sozusagen diese positive Herangehensweise an so etwas. Das hat mich sehr beeindruckt.
Sehr cool. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das Ganze heißt Jonas Deichmann, das Limit bin nur ich.
Genau, das ist es. Danke. Ja.
Mein Beispiel passt zu dem, was Thomas sagt. Towles ist der Autor, der Verfasser des Buches und das heißt The Gentleman in Moskau, spielt in den 20er Jahren in Moskau. Und ein Lebemann, eine Person, der es sehr, sehr gut geht, wird aufgrund von auch politischen Agitationen im Grunde genommen komplett auf Null zurückgestellt. Würde, Stärke, Resilienz auf einer philosophischen Art und literarischen Art in brillanter Form auf Englisch zu lesen, nicht in der deutschen Übersetzung, umgesetzt. Und ich glaube, so der Kern dahinter ist sehr vergleichbar mit dem, was Thomas gerade gesagt hat.
Spannend.
Toll.
Das ist sehr, sehr cool.
Zwei Fragen haben wir noch. Ja, Thomas, welches... wir sind bei der Superkraft. Vielleicht ist es ja Triathlon dann, aber was wäre eine Superkraft, die du dir für dich wünschen würdest? Völlig frei wählbar.
Passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Jeden Tag wieder mit positivem Gefühl und mit Freude das anzugehen, was man machen möchte. Vielleicht auch, was man muss, aber dabei trotzdem Freude zu empfinden.
Definitiv ein Riesengeschenk, ja. Sandro?
Das bewirken können, dass Werte, die man auch als christliche Werte, ohne eine religiöse Diskussion führen zu wollen, zum allgemeinen Verständnis aller gehören. Das wäre die Superkraft, die ich mir wünsche, aus tiefstem Herzen, auch als Vater von zwei Töchtern.
Sehr, sehr cool. Dann die abschließende Frage noch ist, wie entspannt ihr nach einem anstrengenden, langen Arbeitstag, wo ihr hoffentlich auch trotzdem ganz viel Spaß an dem hattet, was ihr tut. Anstrengend ist ja manchmal auch trotzdem das, was Spaß macht.
Kommt auf meine tatsächliche Stimmung an. Das kann alles sein, von Freunden treffen, in die Kneipe gehen bis hin zu Fußball oder auch richtig Sport. Das ist, kommt wirklich auf die jeweilige Mut an. Das ist nicht immer singulär.
Bei Fußball oder auch richtig Sport?
Ja, Fußball spiele ich in der Regel vielleicht jetzt bald wieder, aber nicht mehr so regelmäßig aktiv. Deswegen war das eher passiv gemeint, Fußball.
Okay.
Und Sport mache ich aber schon sehr, sehr aktiv, aber nicht unbedingt Fußball. Deswegen.
Okay. Was ist Andrew bei dir?
Gesellig und dennoch allein. Das ist so die gesunde Mischung, die ich brauche. Rennradfahren auf der Sportseite. Meine Familie um mich herum. Wenige Leute, aber die mit einem ganz, ganz hohen Maß, und die begleiten mich auch im Beruf und im Privaten. Das heißt, den Kopf aufrecht zu halten, abzuschalten, aber ich brauche neuen Input aus verschiedenen Richtungen. Genau. Und der kann auch von Menschen kommen, soll von Menschen kommen.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Also das war ein intensives, anspruchsvolles, also weil in der Materie auch durchaus zum Denken anregendes, kreatives und bereicherndes Gespräch. Ich fand es wirklich großartig. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so gut Auskunft zu geben über so viele Aspekte. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank für deine. Also ich hatte Spaß.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommt auch das Förderprogramm der Woche. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Danke euch. Ja, ciao.
Und damit sind wir auch schon beim Förderprogramm der Woche angelangt. Heute stelle ich euch ECCS oder XECS vor. Ein europäisches Förderprogramm, das Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Schlüsseltechnologien unterstützt. Das Besondere an ECCS: es fördert internationale Kooperationen und schafft so einen Mehrwert für alle beteiligten Partner. Die Projekte laufen in der Regel über 3 Jahre und werden in Konsortien aus ca. 5 bis 15 Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dabei können einzelne Teilnehmer Fördermittel zwischen 300.000 und knapp 1 Million Euro pro Projekt erhalten. Antragsberechtigt sind Verbünde aus Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Sitz in Deutschland. Die Projekte müssen eine hohe Innovationshöhe aufweisen und technologisch anspruchsvoll sein. Besonders im Fokus stehen die Bereiche Softwaretechnologien, künstliche Intelligenz und Elektronik sowie Mikroelektronik. Die Vorteile von ECCS liegen auf der Hand. Ihr könnt grenzüberschreitende F&E-Projekte initiieren und umsetzen, eure Wettbewerbsfähigkeit steigern und zukunftsweisende Technologien entwickeln. Und das Beste, die Fördermittel werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt, was das finanzielle Risiko für euch als Unternehmen reduziert und Innovationen begünstigt. Um die Förderung zu erhalten, müssen eure Projekte positiv bewertet und von mindestens einem weiteren teilnehmenden EU-Land ausgewählt werden. Außerdem ist die Zusammenarbeit zwischen deutschen Industrie- und Forschungspartnern Voraussetzung, wobei die Industrie die Federführung übernimmt und KMU stark eingebunden sein sollen. ECCS fördert nicht nur die Kooperation zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, sondern stärkt auch nachhaltig die Wertschöpfungsketten in der Software- und Elektronikbranche. Zudem werden Aspekte der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit in die Forschungsfragen einbezogen. Exzellente Projekte mit hohem Innovationspotenzial haben hier also echt beste Chancen. Neben Eurostars, das wir euch schon mal vorgestellt haben, ist ECCS eine super Möglichkeit für deutsche Unternehmen, in europäische Förderprogramme einzusteigen. Denn hier gibt es viel Unterstützung und Begleitung, zum Beispiel durch Vernetzungsveranstaltungen wie regelmäßig stattfindende Matchmaking-Events. Der nächste Stichtag für die Einreichung von Projektvorschlägen im Programm ist der 23. Januar 2025. Zur Förderung ausgewählte Projekte können dann ab September 2025 starten. Aber keine Sorge, wir helfen euch gerne dabei, die Möglichkeiten für euer Unternehmen zu besprechen und die Innovationspotenziale voll auszuschöpfen. Kommt dazu gerne in einen kostenlosen Fördermittelcheck. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen, und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.